ARD.
Das ist Folge 5 von 6. Restart. Wenn ihr die ersten 4 Folgen noch nicht gehört habt, dann fangt am besten vorne an. Dann verpasst ihr auch nichts.
Ich bin vorher Ringtaxi gefahren, bin in die Knie gegangen, habe kurz Luft geschnaubt, weil ich ein bisschen Kreislauf hatte. Rück mich und auf einmal fliegen Teile über mich hinweg und knallen an die Wand.
Es ist Sommer 2024. Da gibt es während unseren Recherchen für den Podcast plötzlich Schlagzeilen rund um den Nürburgring.
Gestern am frühen Abend Hochbetrieb im Fahrerlager. Die Teams testen Einstellungen an Motoren, Fahrwerk und Aerodynamik der Autos. Plötzlich hinter Box 27 ein gewaltiger Knall.
Eine Explosion im Nürburgring Fahrerlager. Hinter einer Box explodiert eine Druckflasche. Warum? Das ist bis heute noch nicht genau geklärt. Solche Druckflaschen nutzt man, um Rennwagen anzuheben oder abzusenken, wenn man zum Beispiel Reifen wechseln will. Die Explosion der Flasche ist so stark, dass sie auch Menschen trifft, die ziemlich weit wegstehen. 29 Personen werden bei dem Unfall verletzt, mehrere davon schwer. Wir sind an dem Tag nach dem Unfall am Ring und sprechen mit Leuten, die vor Ort waren. Der Schock sitzt tief. Denn auch wenn Unfälle am Ring immer wieder passieren, so schwere Explosionen gibt es nicht oft. Schon gar nicht in einer Boxengasse, wo die Sicherheit eigentlich immer an erster Stelle steht und nur absolute Profis unterwegs sind. Es ist selten geworden, dass der Ring in den Schlagzeilen ist. In den vergangenen Jahren war er das vor allem auch wegen Unfällen, wenn es Verletzte oder sogar Tote gibt. Meistens sind es Touristen, die mit ihren privaten Autos auf der Nordschleife fahren, im Rahmen von Touristenfahrten. Und sich dabei immer wieder überschätzen.
Kollision auf der Nordschleife. 2 Verletzte bei schwerem Unfall auf dem Nürburgring.
Paar stirbt bei Crash auf dem Nürburgring.
Motorradfahrer stirbt nach Unfall am Nürburgring.
Horrorcrash auf der Nordschleife. Auto rast, Zuschauer tot.
Der Nürburgring ist und bleibt gefährlich. Er bleibt die grüne Hölle. Aber abseits von schlimmen Unfällen ist es in der breiten Öffentlichkeit eher ruhig geworden. Um die einst legendäre Rennstrecke.
Mich hat man mal gefragt, irgendwo, ach, Sie kommen vom Nürburgring, da war doch früher mal eine Rennstrecke. Ja, sag ich, da ist immer noch eine Rennstrecke. Die läuft fast 24 Stunden am Tag. Das konnten die gar nicht glauben, weil man da nichts mehr dann von hörte.
Eine Rennstrecke, die früher ein Mittelpunkt war im ganz großen Motorsport, von der aber immer weniger Menschen wissen, dass sie überhaupt existiert. Hat die grüne Hölle ihren Legendenstatus als Rennsportmecker verloren? 10 Jahre früher, 2014, da liegt der Ring am Boden. Wie sehr haben das Baudesaster, die Insolvenz und nicht zuletzt der Abgang der Formel 1 dem Nürburgring geschadet? Kann sich der Ring davon erholen? Darum geht's in dieser Folge. Ich bin Max Dehling und ihr hört Höllenrausch, ein Podcast vom SWR. Ein denkwürdiges Jahr für den Nürburgring und wahrscheinlich der absolute Tiefpunkt in der Geschichte des Projekts Nürburgring 2009. Zur Erinnerung, Anfang 2014 ist der Ring pleite und das Land Rheinland-Pfalz muss ihn verkaufen. Der neue Besitzer ist ein bisher unbekannter russischer Investor, Viktor Haritonin.
Ein Milliardär, der sich den Nürburgring gekauft hat. Er hat den Anteil übernommen, der bis vor kurzem noch Robertino Wild gehörte, dem Chef des Autozulieferers Capricorn.
Viktor Haritonin übernimmt zunächst die Mehrheit am Nürburgring und kauft dann Schritt für Schritt immer mehr Anteile. Mittlerweile gehört ihm fast der ganze Ring allein. Und ja, Ihr habt richtig gehört, er besitzt den Nürburgring bis heute. Eigentlich unglaublich, nach so viel hin und her am Ring. Aber offenbar ist endlich Schluss mit dem Trubel und es ist Ruhe eingekehrt in der Eifel. Viktor Harytonen ist Chef des größten Pharmaunternehmens in Russland. Sein Unternehmen hat zum Beispiel auch den russischen Corona-Impfstoff Sputnik V hergestellt. Außerdem soll er Autofan sein und eine stolze Sammlung von über 80 Oldtimern haben, mit denen er wohl auch schon selbst bei Rennen an den Start gegangen ist. Vielleicht ist das sogar einer der Gründe, warum er 2014 den Nürburgring kauft. Die legendärste Rennstrecke quasi als teures Hobby. Harytonen soll ein Vermögen von mehreren Milliarden US-Dollar besitzen und gute Kontakte zum Kreml haben. Trotzdem, und das ist interessant, steht er nicht auf der EU-Sanktionsliste nach Beginn des Ukraine-Kriegs. Er kann über sein Geld frei verfügen. Die USA listen ihn zwar auf ihrer Putin-Liste, auf der sie enge Bekannte und Unterstützer des russischen Machthabers aufführen, sanktioniert werden aber nur die engsten Begleiter Putins. Harytonen kann sich also frei bewegen und machen, was er will. Und was er macht, das hält er verdeckt. Sehr verdeckt. Es ist kaum etwas über ihn bekannt. Wo er wohnt zum Beispiel, das weiß man nicht. Offiziell gibt er Moskau an, er besitzt aber auch mindestens eine Wohnung in einem der teuersten Gebäude der Welt, dem One Hyde Park in London. Ein riesiges Hochhaus um die Ecke des Buckingham Palace, also in einem ziemlich ansehnlichen Viertel. Wir hätten für diesen Podcast natürlich gerne mit Viktor Harytonen gesprochen. Wir haben ihm mehrmals geschrieben, waren bei verschiedenen Rennveranstaltungen und haben versucht, ihn dort zu erwischen. Keine Chance. Aber der Russe meidet offenbar nicht nur Journalisten wie uns.
Ich habe ihn noch nie hier vor Ort selber gesehen.
Das sagt der Pressesprecher der Nürburgring GmbH, Alexander Gerhardt. Er arbeitet seit 2007 in verschiedenen Positionen für das Unternehmen und selbst er hat seinen obersten Chef, der die Firma mehrheitlich besitzt, noch nie gesehen. Schon irgendwie merkwürdig.
Er war natürlich schon hier. Er ist nicht häufig hier, aber er wird auch in Zukunft definitiv immer wieder hierher kommen, weil er will sich natürlich selber auch ein Bild davon machen, wie wird denn das Geld, was ja unter anderem er, es ist ja nicht er alleine, es ist ja eine Holding, wo mehrere Anteilseigner sind, er ist halt der Größte und auch der namentlich Bekannte.
Christian Stefani ist einer von zwei Geschäftsführern am Nürburgring. Er hat Harytonen also schon gesehen am Ring. Und die Menschen vor Ort? In den Gesprächen, die wir im Laufe unserer Recherche in der Eifel führen, sagen alle, Harytonen ist ein Phantom. Kennengelernt hat ihn bisher eigentlich kaum jemand.
Ja, der Verkauf hat uns ja damals schon ein bisschen Sorgen gemacht hier.
Hans-Joachim Retterath ist 74 Jahre alt und direkt am Nürburgring geboren. Er betreibt mittlerweile in dritter Generation die wahrscheinlich bekannteste Tankstelle an der Strecke, an der fast alle auf dem Weg zum Ring vorbeikommen. Wie viele andere war auch er misstrauisch, als er hörte, dass Viktor Harytonen neuer Besitzer wird.
Muss natürlich jetzt im Nachhinein sehen, es ist alles in Ordnung.
Harytonen habe viel Gutes für die Strecke getan, findet der Tankstellenbesitzer.
Es wurden keine Leute entlassen, die Veranstaltungen waren im Plan und es ist im Grunde weitergegangen, wie es vorher auch war. Dieser Besitzer, der könnte doch auch sagen, ich lutsche das Ding aus. Ja, wofür soll ich hier noch Teerdecke erneuern? Die ist noch gut. Aber sie investieren Millionen. Sie investieren. Ja, und machen die Fahrbahn schön und auch an sonstigen Ecken überall. Es wird viel gemacht.
Und auch wenn sich nicht jeder gleich mit dem Russen im Ring anfreunden kann, auch andere Motorsportfans, die wir treffen, fühlen sich wieder wohl an der Strecke. So wie Arno Nuppenei. Er kommt schon, seit er ein Kind ist, an den Ring. Erst mit dem Motorrad und Auto, mittlerweile an fast jedem Wochenende mit seinem Wohnmobil.
Mir wäre es auch lieber gewesen, es wäre so in reinen pfälzischer Hand geblieben oder was, anstatt der Russe. Obwohl der Russe hätte ja jetzt viel investiert die letzten Jahre. Also kann man ja nicht anders sagen. Ja, die Digitalisierung um die Nordschleife und die ganzen Videoleinwände und sowas. Ich finde schon, dass er viel gemacht hat, ne? Aber er hat natürlich auch die Preise erhöht.
Bis jetzt hat er sich ziemlich rausgehalten. Aber mittlerweile kommen schon so manche Sachen auf, die uns nicht mehr so gefallen. Ne?
Die Stimme kennt ihr bestimmt noch. Uschi Schmitz, die Hotelbesitzerin am Nürburgring. Sie hat Sorge, dass der neue Besitzer alte, liebgewonnene Veranstaltungen durch neue ersetzen könnte. Und das treibt auch andere Menschen vor Ort um. Aber mit Harry Tonnen kehrt endlich wieder Ruhe ein am Ring. 2015 schreibt der Nürburgring zum ersten Mal seit langem wieder schwarze Zahlen. Dafür sorgen viele gut besuchte Veranstaltungen am Ring und vor allem das Fehlen der teuren Formel 1. Und der Ring verdient auch wieder Geld, weil die neuen Betreiber sich mit dem Veranstalter von Rock am Ring einigen können, den die vorherigen Besitzer vergrault haben. 2017 kehrt das Festival nach 2 Jahren an anderer Stelle wieder in seiner Heimat an den Nürburgring zurück.
Der Rock ist zurück am Ring und die Fans finden es großartig. Das fühlt sich an, wie wieder nach Hause zu kommen. Denn Rock am Ring gehört einfach hier an den Nürburgring. Hier ist das Festival vor mehr als 30 Jahren entstanden und hier hat es einfach Tradition.
Das Festival ist natürlich restlos ausverkauft. Zum Line-Up gehören zum Beispiel Materia, Kraftklub und die Toten Hosen. Rock am Ring ist endlich wieder da, wo es hingehört. Am Ring. Es kommt für viele zusammen, was zusammen gehört.
Vielen Dank euch. Und wenn ihr zurückgeht in eure Zelte, trinkt einen auf euch. Wir tun dasselbe hinter.
Aber nach wie vor gibt es am Ring viel aufzuklären. Nachwehen aus den schwierigen Jahren davor. Ab 2017 ist der Nürburgring vor allem vor Gericht und in politischen Gremien Thema. Die EU-Kommission untersucht zum Beispiel, ob der Verkauf an Capricorn 2014 wirklich rechtens war oder ob nicht das US-Unternehmen Nexovation, das noch mehr Geld geboten hat, den Zuschlag hätte bekommen müssen. Das Verfahren läuft momentan noch. Medial wird es immer ruhiger um den Ring. Auch weil einfach die richtig großen sportlichen Highlights fehlen, wie die Formel 1 früher. Denn die kehrt auch unter Harry Tonnen erstmal nicht zurück in die Eifel.
Mich hat man mal gefragt, irgendwo, ach, Sie kommen vom Nürburgring, da war doch früher mal eine Rennstrecke. Ja, sag ich, da ist immer noch eine Rennstrecke. Die läuft fast 24 Stunden am Tag. Das konnten die gar nicht glauben, weil man da nichts mehr dann von hörte.
Um die Strecke ist es so still geworden, dass manch einer denkt, die legendäre grüne Hölle wäre einfach in der Versenkung verschwunden. Der Ring ist kein Massenphänomen mehr, das sonntags über 10 Millionen Menschen vor den Fernseher zieht, sondern eben nur noch ein Mekka für Motorsportbegeisterte. Und wer den Ring besucht, merkt schnell, still ist es hier vor Ort ganz und gar nicht. Sommer 2024, mein Donnerstag im August. Ich bin am Nürburgring. Und heute ist ein ganz besonderer Tag für mich. Ich darf die Nordschleife fahren. Also nicht ganz ich selbst, aber ich sitze mit im Auto. Genauer gesagt, in einem Ringtaxi. Das ist kein normales Taxi, sondern eine Mitfahrt in einem Rennauto mit professionellem Fahrer. Das Ganze ist nicht ganz billig. Wenn man das bucht, kostet es je nach Auto 350 bis 600 Euro. Unser Gefährt ist ein ziemlich krasser BMW mit knapp 650 PS. Darin bin ich für eine Runde lang sozusagen Co-Pilot auf der über 20 Kilometer langen Strecke mit ihren mehr als 70 Kurven. Mit mir im Auto sind auf der Rückbank noch 2 Kollegen für Kamera und Ton.
Alles gut, Jungs? Läuft? Okay. Okay.
Okay, alles klar, let's go. Wow, jetzt! Yes. Alles klar.
Los in Richtung.
Ja, hallo.
Garten geht's die Bildsteine.
Das ist ja irre.
Es ist unfassbar. Innerhalb weniger Sekunden brettern wir mit gut 200 km/h über die Nordschleife. Dabei sitzen wir nicht mal im schnellsten Ringtaxi, das es gibt. Aber es ist trotzdem noch so viel besser, als ich mir es eigentlich vorgestellt hätte. Die G-Kräfte beim Anfahren auf eine Kuppe, das Fokussieren des Scheitelpunkts in einer Kurve, all das, was ich beim Zocken zu Hause an meinem Sim-Racing-Set gerne ausprobiere, hier lebe ich es zum ersten Mal in echt. Während der Fahrt habe ich immer wieder das Gefühl, dem Ring richtig nah zu sein. All das, über was wir reden, dieser ganze Podcast, die ganzen politischen Verstrickungen um Nürburgring 2009, die Pleiten, die Insolvenz, all das dreht sich eigentlich genau hier rum.
Boah, ist ja Wahnsinn! Völlig irre.
Und dann fahren wir plötzlich schon auf die Zielgerade und sind einfach nur völlig fertig.
Boah, ich bin wirklich komplett nass, das ist ja Wahnsinn, das ist völlig irre. Alter, das hätte ich nicht gedacht.
Ich schwitze und die Kollegen auf der Rückbank sind kreidebleich.
Alter, mir ist auch schlecht geworden.
Vor der Ringtaxifahrt, da hatten wir noch gelacht, weil unser Fahrer meinte, wir sollten ihm sagen, wenn wir uns übergeben müssten. Ich weiß jetzt warum. Ich liebe Motorsport. Das dürftet ihr mittlerweile in diesem Podcast gemerkt haben. Aber diese Fahrt zeigt mir echt nochmal, wie krass der Nürburgring eigentlich ist. Als wir 20 Minuten später vom Gelände fahren, hat unser Taxifahrer schon zwei weitere Gruppen über die Nordschleife gebracht. Der Weg zur Einfahrt auf den Ring ist voll mit dutzenden Autos, dahinter ein Stau von locker 2 Kilometern. An einem Donnerstagfeierabend machen sich Hunderte auf zum Ring, um ein paar Runden im eigenen Auto über die Nordschleife zu drehen. Denn auch das geht im Rahmen von Touristenfahrten. Auf einer so langen und schwierigen Strecke ziemlich einmalig. Der Ring mag nicht mehr so präsent sein in den Medien und in den Köpfen der Allgemeinheit, aber tot ist hier gar nichts. Der Ring selbst zieht weiter voll in seinen Bann, vor allem die Nordschleife. Und auch, wenn man es öffentlich nicht mehr so krass mitbekommt, hier finden andauernd Rennen statt. Truck Grand Prix, die internationale deutsche Motorradmeisterschaft und natürlich das 24-Stunden-Rennen jedes Jahr. 2024 sind insgesamt 240.000 Zuschauer dabei.
Motorsportbegeisterten rund um die Nordschleife kommen mit allem, was sie haben. Die Leute aus der Umgebung kommen sogar mit Treckern, mit Anhängern. Nachts die Nordschleife, die Fahrzeuge, die feiernden Menschen drumherum. Das ist einfach das Highlight der Saison.
Das Rennen ist ein ganz typisches Nürburgring-Rennen. Wegen Nebel muss es zwischendurch unterbrochen werden. Das ist eine richtige Herausforderung für die Fahrer.
Es ist einfach für mich auch eine kleine Hassliebe, weil ich liebe die Strecke über alles, wenn die Bedingungen gut sind. Aber wenn ich jetzt mitten auf der Strecke bin und es fängt auf einmal an zu regnen und ich habe Slicks drauf, ja, dann gibt es natürlich auch Schöneres.
Das ist Carrie Schreiner. Sie ist 26 Jahre alt und war bis 2024 Rennfahrerin in der F1 Academy, der Serie, die Frauen bei ihrer Karriere im Motorsport unterstützen soll.
Für mich ist es trotzdem die beste Strecke auf der Welt. Allein wenn man den Boden dort betritt, ist ein ganz besonderes Gefühl. Das kann man mit keiner Strecke auf der Welt vergleichen. Wenn man dann durch den Tunnel fährt, die Namen, die an der Wand stehen, das ja, ist einfach unvergleichlich, die Atmosphäre, die dort herrscht. Ich glaube nicht, dass es sonst eine Rennstrecke auf der Welt gibt, die so lang ist und dann gibt es am Nürburgring so viele Kurven, die direkt an der Mauer entlang gehen, also direkt an der Leitplanke. Es ist kein Auslauf, es ist eigentlich eher wie eine Landstraße mitten durch den Wald. Verzeiht keine Fehler.
Keine Fehler. Wir haben ja in diesem Podcast schon von tödlich verunglückten Rennfahrern in den 60ern und 70ern gesprochen. Aber auch 2024 sterben noch Menschen auf der Nordschleife. Der Tod fährt mit am Ring. Vor allem, wenn Touristen auf der Strecke unterwegs sind bei den beliebten und für den Ring lukrativen Touristenfahrten. Auch heute noch. Ringgeschäftsführer Christian Stefani will den Ring deshalb so sicher wie möglich machen.
Wir haben jetzt rund um die Nordschleife ein Strom- und Glasfasernetz. Wir haben dort jetzt über 100 Kameras positioniert. All das war bis vor diesem Jahr nicht gegeben. Und somit hatten wir natürlich da, was das Thema Sicherheit anging, Faktor Mensch und eben Funkgeräte.
Das Risiko soll also immer kleiner werden, wenn man am Ring und vor allem auf der Nordschleife fährt. Durch die Kameras soll sofort entdeckt werden, ob irgendwo ein Unfall passiert ist, damit die Fahrer dahinter gewarnt werden können und es nicht zu Folgeunfällen kommt. Aber ganz verschwinden wird das Risiko nie. Es geht eben um die grüne Hölle. Und die grüne Hölle ist ein Mythos, aber auch ein Unternehmen, das wirtschaftlich arbeiten und Geld verdienen muss. Die Idee, mit viel Tamtam und einer neuen Achterbahn, einem Golfplatz und einem Freizeitressort mehr Geld zu machen, ist krachend gescheitert. Deshalb hat sich der Ring in den vergangenen Jahren umorientiert.
Für Touristen ist das hier auf jeden Fall eine Anlaufstelle. Die Touristenfahrten sind ganz wichtig für uns.
Touristenfahrten, also solche Racing-Touren im Ringtaxi, wie ich sie machen durfte, aber auch Fahrten, die man selber im Privatauto auf dem Ring machen kann. Und dazu solche langen, spektakulären Rennen wie das 24-Stunden-Rennen.
Es sind 50 Publikumsveranstaltungen pro Jahr. Wir haben 400 Firmen-Events und eben nochmal on top 400 fahraktive Events, die hier jedes Jahr dann irgendwo stattfinden. Und das ja eben an diesen 365 Tagen. Wir haben tatsächlich das ganze Jahr geöffnet. Von daher ist das damalige Ziel aus der Sichtweise vielleicht schon gelungen. Nicht diesen Fokus auf Ganzjahresdestination für einen Freizeitparkbesucher.
Der neue Ringgeschäftsführer Christian Stefani sagt genau das, was die echten Ringfans jahrelang vermisst haben. Ihr Nürburgring soll wieder das sein, was er mal war. Eine Rennstrecke.
Der Nürburgring ist kein Freizeitpark, wir sind kein Phantasialand.
Es soll wieder mehr um Autos, Motoren, um Racing gehen. Im Ring sollen motorsportbegeisterte Zuschauer und Rennsportliebhaber auf ihre Kosten kommen. Und ihr Geld lassen. Und dann gibt's noch ein weiteres, wichtiges Standbein.
Wir möchten prinzipiell eine Rennstrecke sein, die eben nicht nur für den Motorsport steht, sondern wir sind im Grunde die wichtigste Teststrecke der Welt. Jeder lobt, was Nürburgring erprobt. Also das ist tatsächlich wie so eine Art Gütesiegel, kann man auch schon sagen. Und jeder, der von sich was hält, der geht auf die Nordschleife damit. Das ist dann tatsächlich der absolute Belastungstest für so ein Auto.
Eigentlich ist das sowas wie Back to the Roots. Neben den Rennen wurde auch früher schon am Nürburgring viel von der Automobilindustrie getestet. Viele Fahrzeugmodelle bekannter Automarken werden hier auf Herz und Nieren geprüft. Wenn man Glück hat, erwischt man sie als Zuschauer sogar unter der Woche nachmittags auf der Strecke.
Ich erzähle super gerne, dass wir jede Saison den Mix aus Motorsport, Musik und Sportveranstaltungen haben und dass uns das so besonders macht.
Das ist nochmal Alexander Gerhardt, der Pressesprecher der Nürburgring GmbH. 24-Stunden-Rennen, Motorradrennen, Touristenfahrten und mehr Testfahrten der Automobilindustrie. Aber auch Rock am Ring, Hindernisläufe und Fahrradrennen für ein Publikum außerhalb des Motorsports. Das ist der neue, alte Ring. War das Projekt Nürburgring 2009 im Rückblick mit einem gut laufenden Nürburgring im Jahr 2024 also doch irgendwie ein Erfolg? Ein Erfolg, der es aber anders als die Explosion vom Beginn der Folge nicht in die Schlagzeilen geschafft hat?
Also die Haupttribüne, die ist ja neu hier hingekommen, den Boulevard, der hier gebaut wurde, das Erlebnismuseum Ringwerk, die Kartbahn, das sind die Gebäude, die in dessen Rahmen neu entstanden sind. Und wenn wir jetzt auf den Nürburgring schauen und hier oben auf den Bereich der Grand Prix-Strecke, dann ist das eben noch aus diesem Nürburgring 2009. Und der Begriff ist natürlich sehr negativ behaftet. Aber man muss sagen, aus heutiger Sicht war es nach wie vor die richtige Entscheidung, den Nürburgring so umzubauen.
Das ganze Projekt war natürlich ein Desaster.
Es wurden hunderte Millionen Euro Steuergeld verschwendet. Und trotzdem war es richtig, den Ring umzubauen und zu modernisieren. Heute kann man viele Teile der damals gebauten Infrastruktur nutzen. Eins konnten die Bemühungen rund um Nürburgring 2009 aber nicht retten. Die Formel 1 am Ring. Sie fehlt. Und das, obwohl die Formel 1 den Ring für viele Leute wie mich eigentlich immer ausgemacht hat. Der große Zirkus, durch den der Nürburgring erst wurde, was er ist, ist weg. Mit einer Ausnahme. Im Oktober 2020 kommt die Formel 1 überraschend zurück in die Eifel. Wegen Corona brechen der Formel 1 überall auf der Welt Rennen weg. Weil sie den Rennkalender irgendwie füllen muss, sucht sie dringend neue Strecken. Zuerst ist der Hockenheimring in Baden-Württemberg im Gespräch. Weil dort aber wegen der strengeren Corona-Beschränkungen nur wenige Zuschauer erlaubt wären, entscheidet sich die Formel 1 letztlich für den Nürburgring. Für die Fans eine willkommene Abwechslung.
2013, das letzte Mal hier gewesen. Wird Zeit, ne? Ist die Heimat.
Die Formel-1-Fahrer hier zu sehen, das ist schon Wahnsinn.
Finde ich toll. Für die Region hier, für alles. Das ist nochmal so, hoffentlich so, wie es früher war.
Ich freue mich mega drauf, als ich gelesen habe im Internet, dass die hier wieder fahren. Konnte ich es gar nicht fassen, ehrlich gesagt.
Doch es bleibt bei dieser einen glücklichen Ausnahme. Für die wirtschaftliche Gesundheit am Ring ist das vielleicht auch ganz gut. Das Jahr 2020 mit dem Corona-Grand Prix in der Eifel war in den letzten 5 Jahren das einzige, in dem der Ring am Ende Verluste gemacht hat. Die Formel 1 hat sich mittlerweile anderen Teilen der Welt zugewandt, wo es mehr Geld zu verdienen gibt. Und trotzdem ist Ringgeschäftsführer Christian Stefani weiter mit der Formel 1 im Gespräch. Und das sogar regelmäßig, wie er es uns im Interview verrät.
Als privatwirtschaftliches Unternehmen ist es für uns aktuell völlig aussichtslos, die Formel 1 hier zurückzubekommen. Der Veranstalter hat da einen ganz klaren Standpunkt. Wir haben da unseren Standpunkt. Wir sind da prinzipiell immer offen. Wir reden auch mit der Formel 1 regelmäßig. Also sicherlich 2-3 Mal im Jahr steht man im Dialog. Aber es ist momentan wenig spürbar, dass da sich kurzfristig was ändern wird.
Aber bei so einer langen gemeinsamen Geschichte, soll das wirklich schon gewesen sein? Rein emotional betrachtet gehören der Ring und die Formel 1 zusammen. Nicht nur für mich, zum Beispiel auch für Kai Ebel, Mr. Boxengasse von RTL.
Wenn man dann nochmal so einen richtigen Helden hätte, den feiern könnte und dann würde ein Deutscher auf einem deutschen Fabrikat wie Mercedes nochmal vorne mitfahren und dann heißt es plötzlich, jetzt wird die grüne Hölle neu eröffnet und er gewinnt da so ein Wahnsinnsrennen. Ich glaube, dann könnte man mal wieder was lostreten.
Denn die Formel 1 boomt. Sie erreicht in den letzten Jahren immer mehr junge Menschen. Es gibt spektakuläre Rennen, heftige Fahrertransfers und aufstrebende Talente. Nur bekommt man davon in Deutschland irgendwie wenig mit. Wie geht es weiter mit der Königsklasse des Motorsports, jetzt wo der Nürburgring zu alter Stärke zurückfindet? Denn während der Ring das Sparen gelernt hat und sich wieder auf sein Motorsportherz konzentriert, läuft es in der Formel 1 ganz anders. Sie wird immer größer, macht viel mehr Geld und entfernt sich von ihren Wurzeln. Passen Formel 1 und Nürburgring überhaupt noch zusammen? Nächstes Mal bei Höllenrausch. In unserer 6. und letzten Folge. Königsklasse. Wenn euch der Podcast gefällt, dann folgt ihm, damit ihr nichts verpasst. Und lasst gerne eine Bewertung da. Höllenrausch ist ein Podcast vom SWR. Autor bin ich, Max Dehling. Co-Autor Lukas Waschbüsch. Redaktionelle Leitung Manuela Wey. Redaktion Judith Schatka und aus dem Studio Koblenz Nada Fiebes. Projektleitung Miriam Wörnle und Katrin Firle. Produktion Axel Höfel. Komposition Philipp Fackler. Aufnahmeleitung
Alina Heikel. Grafik Giovanna Di Caro. Distribution Raffaela Rübsamen und Ramona Längert. Und zum Ende der Folge nochmal aufgepasst für alle Sportfans. Im Podcast Nur der FCK geht es um alles, was die Roten Teufel und ihre Fans bewegt. Ich meine, Rot ist bei Ferrari schon geil und beim Betze, dem ersten FC Kaiserslautern, ja wohl sowieso. Stefan Kersthold und Sebastian Zobel nehmen euch mit hinter die Kulissen zu Spielern, dem Trainer, zu Mitgliedern der Geschäftsleitung, ehemaligen Roten Teufeln und natürlich Betze-Fans. Alle zwei Wochen neu. Hört doch mal rein in der ARD-Audiothek. Da gibt's natürlich auch noch viele andere coole Podcasts.